ARD. So klingt eine Erfolgsgeschichte. Denn hier auf der Dose steht FCKW frei. Die Geschichte beginnt dramatisch vor genau 40 Jahren. Damals, am 16. Mai 1985, da hat die Welt vom Ozonloch erfahren, dass es das gibt. In letzter Zeit hat man so gar nichts mehr davon gehört. Und wenn ich schon eine Erfolgsgeschichte ankündige, könnte man ja meinen, das Loch ist wieder zu. Problem gelöst?
Ja, also das Problem ist gelöst hinsichtlich der Ursache. Allerdings ist das Ozonloch leider doch noch nicht wieder ganz zu. Aber es geht in die richtige Richtung.
Das ist meine Kollegin Renate L. Ich bin Birgit Magira. Herzlich willkommen im IQ-Podcast.
IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
Und auch wenn die Geschichte vom Ozonloch noch kein endgültiges und komplettes Happy End hat, sie ist ein Erfolg und ein Beispiel dafür, dass wir als Weltbevölkerung durchaus imstande sind, gemeinsam dringende Probleme zu lösen. Es wird um hartnäckige Wissenschaftler gehen, inklusive Nobelpreis. Ein bisschen David gegen Goliath ist auch dabei. Aber zuerst mal, worüber reden wir eigentlich?
Die Ozonschicht befindet sich sozusagen im zweiten Stockwerk der Atmosphäre, in der Stratosphäre, in 15 bis 30 Kilometern Höhe. Das unterste Stockwerk ist die Troposphäre, in der wir leben. Ozon besteht aus drei Sauerstoffatomen. Dort oben in der Atmosphäre wirkt es wie eine starke Sonnenbrille. Es verhindert, dass der lebensfeindliche Anteil des Sonnenlichts, die sogenannte harte UV-Strahlung, auf die Erde gelangt. Auch an der Erdoberfläche gibt es Ozon. An sonnigen Tagen entsteht es aus Stickoxiden, daher die Bezeichnung Sommersmog. Der reizt die Atemwege und schädigt Pflanzen, hat aber mit der Ozonschicht nichts zu tun.
Also diese Sonnenbrille in der oberen Atmosphäre, diese für das Leben auf der Erde wirklich wichtige Ozonschicht, die hat ein Loch. Das wurde bekannt am 16. Mai 1985.
Genau, aber man hätte es eigentlich schon viel früher entdecken können. In der Antarktis gab es seit den 50er Jahren Messstationen für alle möglichen Gase, auch für Ozon, weil man dachte, dass man mit den Ozonmessungen in der Stratosphäre die Wettervorhersage verbessern könnte. Andere Methoden waren dann schneller, aber trotzdem hat man erstmal weitergemessen, dann für die Grundlagenforschung. Unter anderem haben das die Amerikaner gemacht, genauer gesagt die NASA. Und eigentlich haben sie diesen Ozonschwund auch registriert. Allerdings hatten die Amerikaner für damalige Verhältnisse einen hochmodernen Computer. Und darauf war ein Programm, das sogenannte Ausreißer aussortiert hat. Also Werte, die weit weg waren vom Mittelwert.
Das heißt, diese dramatischen Werte, die da ein Problem angezeigt hätten, die haben die Amerikaner gar nicht zu Gesicht bekommen.
Genau, sie haben sie nicht gesehen. Aber es gab auch noch eine Messstation vom British Antarctic Survey. Die hatten so ein Aussortierprogramm nicht. Die haben es aber am Anfang auch nicht gleich gemerkt, weil die mussten am Anfang ihre Messungen mit der Hand auswerten. Das hat sehr lange gedauert. Dann haben sie einen Computer bekommen und konnten sehr schnell diese Messungen auswerten. Und dann haben sie auf einmal eine lange Messreihe gehabt und haben gesehen, die Werte fallen immer im Oktober zu Beginn des antarktischen Frühlings, wenn die Sonne aufgeht. Und zwar seit 1979. Und als die Forscher das gesehen haben, da ist ihnen eine Theorie eingefallen, die schon 10 Jahre zuvor veröffentlicht worden war. Nämlich, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe die Ozonschicht zerstören können.
Fluorchlorkohlenwasserstoffe, lieber kurz FCKW, ist nämlich schon ein schwieriger Name.
Ja, da verspricht man sich da nicht so leicht. Also diese FCKW sind Gase, die zum ersten Mal 1928 hergestellt wurden. Die gibt's in der Natur überhaupt nicht. Die sind extrem stabil und deshalb ungiftig. In erster Linie sollten die damals üblichen giftigen Kühlmittel wie Ammoniak ersetzen. Aber die haben sich auch gut geeignet als Treibgase für Spraydosen und Schaumstoffe. Und das sind alles Anwendungen, bei denen die FCKW irgendwann in der Atmosphäre landen. Und das fällt erstmal gar nicht auf, weil die ja ungiftig sind. Aber was passiert auf die Dauer damit? Das hat sich der junge Chemiker Mario Molina gefragt und sein Chef, der Chemieprofessor Sherwood Rowland. Und Molina findet dann die Antwort, die sind so stabil, die FCKW, dass sie irgendwann in der Stratosphäre landen. Und erst dort, im harten UV-Licht, da zerfallen sie. Und dann, und das ist das Problem, entstehen besonders reaktionsfreudige Chloratome. Und dann beginnt eine Kettenreaktion, die Ozon zerstört. Immer weiter, immer weiter. Und diese Theorie, mehr ist es ja nicht, haben Rowland und Molina im Juni 1974 veröffentlicht.
1974, das heißt, das ist 50 Jahre her und es war damals auch noch 10 Jahre, bevor dann eben die Briten dieses Loch entdeckt haben. Eben nur eine Theorie, sagst du.
Genau, aber die konnten sich gut daran erinnern, denn da gab es eine Pressekonferenz damals mit Roland und Molina. Die Nachricht ging um die Welt. Das war ja auch wirklich beängstigend, muss man sich vorstellen. Ozonschicht in Gefahr, harte UV-Strahlung zerstört das Leben auf der Erde. Und Roland und Molina waren damit die ersten Wissenschaftler, die weltweit bekannt wurden, weil sie vor der Zerstörung der Umwelt gewarnt haben. Und die mussten sehr viele Fragen von Journalisten beantworten. Das war durchaus ungewohnt damals für Wissenschaftler.
Und hatte das damals auch eine Wirkung? Also hat da jemand reagiert vor 50 Jahren auf eine nur Theorie?
Erstaunlicherweise ja. In den USA wurde es sehr schnell verboten, FCKW als Treibgas in Spraydosen zu verwenden. In einigen europäischen Ländern auch, Schweden zum Beispiel. Weil die FCKW aus den Spraydosen, die gehen ja direkt in die Atmosphäre. Das ist so der direkteste Weg. Und es ging vielleicht gerade in den USA auch so schnell, weil es nicht die erste Maßnahme war, um die Ozonschicht zu schützen. Ein paar Jahre vorher gab es nämlich Pläne für eine ganze Flotte von Überschallflugzeugen. Die sollten sehr hoch fliegen. Und die Abgase, die wären auch in die Stratosphäre gegangen und damals hatten amerikanische Forscher gewarnt, sehr lautstark, dass die Stickoxide aus den Abgasen das Ozon zerstören würden. Und diese geplante große Flotte von Überschallflugzeugen wurde dann nie gebaut. Es gab dann auch Diskussionen, ob das wirklich so schädlich gewesen wäre. Aber der Punkt ist, damit hat man den Blick auf die Ozonschicht gelenkt. Man hat gewusst, okay, die ist da und die könnte in Gefahr sein. Und in Deutschland, da gab es einen Chemiker, der sich damit beschäftigt hat, Paul Krutzen, Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie. Und der hat mir mal in einem Interview von dieser Zeit erzählt.
Ich und auch mehrere andere hatten schon an Möglichkeiten gedacht, dass die Chlorgase in der Stratosphäre eventuell das Ozon abbauen können. Allerdings, wir hatten keine Information über eine Quelle. Als dann die Arbeit von Molina und Roland auf meinen Tisch kam, da wusste ich unmittelbar, dass dies ein sehr wichtiges Paper war.
Und das war nur der Anfang, es wurde ja dann weiter geforscht.
Genau, und das war auch alles so überzeugend, was da erforscht wurde, dass es sehr schnell ein Abkommen zum Schutz der Ozonschicht gab. Ein UN-Abkommen im März 1985 in Wien wurde das beschlossen. Übrigens vor allem auf Druck der USA. Die Europäer, namentlich Deutschland, standen da sehr auf der Bremse. In Deutschland hatte die chemische Industrie nämlich ziemlich viel Einfluss. Und diese Wiener Konvention, das war erstmal auch nur eine Absichtserklärung, denn man hatte ja nur eine Theorie bis dahin. Das Ozonloch wurde erst knapp 2 Monate nach dem Beschluss dieses Abkommens bekannt.
Eben im Mai 1985. Aber mit dem Ozonloch war die Theorie dann von Roland und Molina bestätigt?
Nein, eigentlich nicht. Denn Sherwood Roland und Mario Molina und später auch Paul Krutzen, die haben erstmal andere Reaktionen im Auge gehabt, als die über der Antarktis passiert sind. Erst nach der Entdeckung des Ozonlochs kamen die drei Forscher dann auf den eigentlich entscheidenden Mechanismus, damit das Ozonloch entstehen kann. Und für den spielen Eiswolken über der Antarktis eine entscheidende Rolle. Die drei haben dann später für ihre Forschung zur Ozonzerstörung auch einen Nobelpreis bekommen.
Aber die britischen Forscher, die das Loch entdeckt haben, die wussten also eigentlich nicht, warum im Frühjahr so wenig Ozon über der Antarktis war.
Nein, weil diese Reaktionen, die Roland und Molina entdeckt hatten, sich in einer anderen Höhe abgespielt haben als das Ozonloch. Aber sie wussten ja, FCKW zerstören das Ozon. Und diese Theorie, die fanden die Autoren vom British Antarctic Survey überzeugend genug. Das hat mir einer der Forscher, Jonathan Shanklin, später erzählt.
Es war schwierig, das tatsächlich auf FCKW zurückzuführen. Aber es war klar, die FCKW wurden mehr, Ozon wurde weniger. Es war ein bisschen frech, aber der Zusammenhang war so deutlich, dass die Leute es für bare Münze nahmen.
Und sehr schnell hat sich ja dann auch gezeigt, dass es stimmt, dass FCKW das Ozonloch verursacht haben. Und das war dann richtig bedrohlich. Und deshalb ging es dann wirklich sehr schnell mit einem UN-Abkommen. Schon gut 2 Jahre später, im September 1987, wurde das Montreal-Protokoll verabschiedet, also die praktische Umsetzung der Wiener Konvention mit einem verbindlichen Zeitplan zur völligen Abschaffung der FCKW. Und das ist das einzige UN-Abkommen, das von allen UN-Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist.
Da war wirklich große Einigkeit und dann müsste es ja auch eigentlich ganz schnell gegangen sein, die FCKW wirklich abzuschaffen. Heute haben wir die ja nicht mehr.
Ja, es gibt Bereiche, wo es sehr schnell ging, Spraydosen oder Schaumstoffe. Andere waren schwieriger. Legendär sind die Kühlschränke, speziell in Deutschland. Die einschlägigen Hersteller, die wir alle kennen, die haben 1991 gesagt, die einzige Alternative ist ein Kältemittel ohne Chlor, ein sogenanntes FKW. Kein Chlor, also nicht ozonschädlich, aber wie die FCKW übrigens auch, klimaschädlich. Und außerdem wollten sie für die Schaumstoffisolierung immer noch FCKW verwenden. Aber in Chemnitz, da gab es eine kleine Firma, die wäre beinahe von der Treuhand abgewickelt worden. Die hatten eine Alternative, die haben Pentan für den Schaumstoff verwendet. Und als Kühlmittel Pentan mit Butan. Das sind beides sehr ähnliche Gase, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, also völlig unschädlich. Und weil Greenpeace die Firma unterstützt hat, hieß der Kühlschrank dann Green Freeze.
Das heißt, die Großen haben behauptet, ohne FCKW geht's nicht. Und diese eine kleine Firma in Chemnitz hat gezeigt, doch, doch, das geht schon. Die haben also die großen Hersteller ganz schön blamiert, oder?
Sie haben sie total blamiert. Aber nicht nur das. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundesumweltministeriums, Wilfried Mahlmann, der hat mir gesagt, diese Sache, Green Freeze, hatte eine langfristige Wirkung weit über FCKW und Kühlschränke hinaus.
Das hat uns irgendwie etwas geprägt und etwas sehr skeptisch gemacht, wenn die Industrie kommt mit irgendwelchen Horrorzahlen und Berechnungen, wie schlecht es ihr geht und dass es nicht machbar ist und so weiter. Da sind wir jetzt seitdem also sehr, sehr skeptisch geworden, auch für andere Bereiche. Wie in den Kühlschrank, hat eine große Auswirkung gehabt.
Also eine echte Erfolgsgeschichte, zumindest in der Zeit bis zu den 90er Jahren, über die wir bisher geredet haben. Wie ging es dann weiter?
Ja, das Montreal-Protokoll, das wurde immer weiterentwickelt. Ist ja nicht in allen Bereichen so einfach, FCKW gegen andere Stoffe auszutauschen. Noch dazu sind es oft langlebige Geräte. Und vor allem die FCKW, die vor Jahrzehnten in die Atmosphäre gelangt sind, die richten natürlich bis heute Schaden an, weil sie so stabil sind. Und leider gab es auch nach dem Totalverbot immer noch Nachschub an FCKW.
Woher kommen die? Sind es immer noch alte Kühlschränke?
Ja, das können alte Kühlschränke sein, wenn die einfach zerlegt werden, ohne die FCKW, wie es Vorschrift ist, erstmal abzusaugen. Oder beim Abbruch von Gebäuden können die FCKW aus alten Klimaanlagen rauskommen, auch wenn man die nicht extra vorher absaugt. Aber es wurden dann zum Beispiel auch illegale FCKW hergestellt, in China noch vor ein paar Jahren. Und das sind Gründe, warum das Ozonloch immer noch jedes Jahr aufreißt. Und dann gibt es auch noch so einen Effekt, der Klimawandel. Der bewirkt ja, dass die untere Atmosphäre wärmer wird, wo wir leben. Aber der bewirkt auch, dass die Strömungsverhältnisse verändern. Und das fördert leider auch den Ozonabbau in der oberen Atmosphäre.
Renate, bleiben wir trotzdem dabei. Es ist eine Erfolgsgeschichte?
Ja. Es ist eine Erfolgsgeschichte, weil das Montreal-Protokoll zur Abschaffung der ozonschädlichen Stoffe schnell kam und wirksam war und von allen Staaten auf der Erde auch ratifiziert wurde. Und das Montreal-Protokoll kann aber nicht verhindern, dass es Schlamperei gibt bei Kühlschränken oder Klimaanlagen oder dass es Firmen gibt, die illegale FCKW herstellen. Und auch nicht, dass der Klimawandel jetzt die Heilung des Ozonlochs verzögert. Das Montreal-Protokoll ist halt nur für die Ozonschicht zuständig und nicht fürs Klima. Die Bekämpfung des Ozonlochs ist aber eben trotzdem eine Erfolgsgeschichte, weil man sofort gehandelt hatte. Umweltprobleme entdeckt, bestätigt, Gegenmaßnahmen beschlossen und schnell umgesetzt. So soll es eigentlich immer sein.
Ja, so könnte es doch auch bei der Klimakrise sein, würde man sich wünschen. Alle an einem Strang und ziemlich schnell.
Ja, es ist natürlich leichter, einige Chemikalien in speziellen Anwendungen zu ersetzen, als unseren ganzen Lebensstil zu verändern, um weniger CO2 oder andere Treibhausgase zu produzieren. Trotzdem denke ich, das Montreal-Protokoll ist schon ein sehr schönes Vorbild, wie es laufen könnte, wenn man wirklich will. Und wenn man die Bedrohung erkennt. Die Bedrohung durch das Ozonloch war sehr real und inzwischen, finde ich, ist der Klimawandel mindestens genauso real.
Am 16. Mai 1985, also vor 40 Jahren, wurde bekannt, dass es ein Ozonloch gibt. Wir sagen nicht Happy Birthday Ozonloch, aber ich sage danke Renate für die Erklärungen.
Ich habe gerne von dieser Geschichte erzählt, die wirklich eine ganz besondere ist in der Umweltpolitik.
Ihr findet in den Shownotes noch ein paar weiterführende Links und dort auch unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns immer von euch zu hören, gerne auch kritisch. Ich bin Birgit Magira und sage danke fürs Zuhören bis hierher. In der nächsten IQ-Folge geht's um Superrechner und die Versprechen, die damit verbunden sind. Mein Kollege Frank Grote-Lüschen fragt, wann werden Quantencomputer Realität?